Pass auf, ich fang mal an, ne? Ich nehme hier noch so einen Schluck von diesem Gerolsteiner Medium, was hier neuerdings bei mir rumsteht. Das ist ja mein Jungbrunnen.
Habe ich hier was verpasst?
Du bist wirklich, das Geile ist, Lukas Vogelsang ist wirklich, wenn man sich immer fragt, es gibt ja das Vorurteil, dass Journalisten als erstes auf einer Pressekonferenz erstmal das Buffet wegfressen.
Sich die Donuts in die Windjacke stecken.
So.
Ich hab das erlebt, als ich früher beim Tagesspiegel noch bei den Hertha-Pressekonferenzen war, da kamen die Kollegen von den Boulevardblättern in Berlin und die haben nicht nur das Buffet leer gefressen, die haben sich danach noch die Donuts in Servietten gehüllt in ihre Innentaschen gesteckt. Alter, sowas habe ich noch nicht gesehen. Da wusste ich, ich muss irgendwann was anderes machen.
Ja, und warum machst du es nicht?
Ja, weil ich so gerne Zeit mit euch verbringe und weil ihr seid ja sozusagen der hörbare Boulevard.
Ja, das ist okay.
Ja, also schon.
Wusstest du eigentlich, dass ich noch 3 Austern in der Hosentasche habe?
Ja. Das würde einiges erklären, aber du bist ja auch immer der im Elbgold alleine sitzt, ne?
I wish. Ich bin letztens im Elbgold von einem angequatscht worden. Und kennst du diese Menschen, die nicht wissen, wann sie dann einfach wieder gehen sollen? So. Ja. Und wenn man das Problem hat, man ist freundlich und nett und nickt 2-3 Mal. Aha, ach Mensch, ja, das ist ja schön. Und dann bleiben die, und du bietest denen auch keinen Platz an, was man vielleicht machen könnte. Und die kennen nicht dieses Gefühl, im Englischen sagt, you overstayed your welcome. Und hören nicht auf und labern dich voll. Wenn du dann aber doch, du musst doch registrieren, dass dein Gegenüber, das da sitzt, langsam schon Stressschweiß kriegt und hofft, dass irgendeiner vorbeikommt und es mit dem Bolzenschussgerät erlöst. Und dann laberst du den aber nochmal 10 Minuten weiter voll. Und ich hatte wirklich kurz darüber nachgedacht, das Café künftig zu meiden, aber ich kann nicht aufhören.
Was man sich da wünscht in einer solchen Situation, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, einen Serienkiller. Und damit sind wir...
Sehr gut.
Und damit sind wir nämlich bei der Werbung angekommen und wir freuen uns, dass Sci-Fi, der einzige Sender in Deutschland, der sich ausschließlich im Grunde genommen zielgruppenmäßig auf alle Trekkies stürzt und alles, was an Science-Fiction, Fantasy, Zombies, Elfen, Superhelden und so weiter und so fort, es so im Fernsehen in einem Kanal vereinen kann.
Also das alles, was sich derzeit in brandenburgischen Wäldern tummelt, wenn man die Bild richtig liest.
Das ist richtig. Das ist Sci-Fi und die haben uns gebeten, einmal unsere geneigten Hörer darauf hinzuweisen, dass am 27. Februar die deutsche TV-Premiere von Deadly Class, den neuen Serienkillern, startet. Das Ganze, wie gesagt, nur auf Sci-Fi zu sehen. Kriegt man idealerweise in all seinen Pay-TV-Portalen, zum Beispiel bei Sky logischerweise, wo man diesen Sender dann letztlich auch empfangen kann, sofern man das Abo dafür hat. Es ist der einzige TV-Sender im deutschsprachigen Raum, der sich zu 100%, wie gesagt, den Genres Science-Fiction, Mystery, Comic, Fantasy verschrieben hat. Wenn ihr nachlesen wollt, wie die neue Serie funktioniert, die übrigens ohne Werbeunterbrechung und mit englischem Originalton zu sehen ist, dann schaut auf Sci-Fi mit Y jeweils, S-Y-F-Y. Syfy, genauso könnte man es Syfy mit Y, .de/serien/deadly-class. Also sci-fi.de/serien/deadly-class.
Mike, eine kritische Frage habe ich aber doch, wo der Elfen und alles und Sci-Fi und so ist. Gibt's denn da auch die Zombie-Hirsche? Gibt's da Zombie-Hirsche, die jetzt teilweise in deutschen Wäldern ihr Unwesen treiben, von denen man so ein Zwölfender... Der jetzt wie ein, weiß ich nicht, wie so ein Golem durch die Wälder irrt. Gibt's da Zombie-Hirsche? Das ist das Einzige, was mich gerade interessiert.
Ich würde mal sagen.
Der Förster mit der Silberkugel.
Wenn Zombie-Hirsche Seriencharakter haben, also wenn man diese Geschichte nicht nur einmal, sondern auch mehrfach erzählen könnte, dann würde es sie auf Sci-Fi geben.
Das ist die Frage, die ich hatte.
Ich wollte noch mal zu Deadly Class, einfach für alle, die es noch nicht kennen, basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe und ist also sowas wie eine packende Coming-of-Age-Geschichte, aber eben auch ein realistisches Porträt der 80er Jahre. Musikalisch, politisch, kulturell, äußerst spannend. So, jetzt haben wir es aber auch.
Okay.
Aber wenn wir schon über Serien sprechen, die uns gruseln sollen, müssen wir ja auch über Borussia Dortmund sprechen.
Schaffen wir das eigentlich, den Anteil, damit wir nicht wieder hier zum BVB-Podcast gemacht werden, den Anteil relativ kurz zu halten?
Naja, also BVB-Anteil? Nach der Scheiße!
Musik bitte. Damit herzlich willkommen. Hier ist die 25. Folge. Ich vergesse immer die Nummer. Ich kann mich selber nicht durchnummerieren. Also,
du klingst schon wie Lucien Favre.
Die 25. Nummer ist das hier. Die 25. Episode von Fußball MML in der Saison 18-19. Herzlich willkommen, Micky Beisenherz.
Was eine Kacksaison.
Herzlich willkommen, Lukas Vogelsang.
Ich war am Dortmunder Flughafen letzte Woche der Einzige, der seinen Pass dabei hatte.
Das glaube ich allerdings auch. Das musst du übrigens nochmal erzählen, wie das so ist.
Den richtigen Pass vergessen, das haben wir aber, das bringt uns ja schon gleich zum Spiel aber von gestern.
Pass auf, ich hab ja schon versucht, ihr habt es ja gar nicht gemerkt, ihr habt euch ja gleich wieder auf die Marke gestürzt und so, aber ich habe ja schon versucht, mit dieser kleinen Sequenz am Anfang uns in die richtige Richtung zu stoßen, dass wir nicht mit Dortmund anfangen, sondern, ich mach's nochmal, warte, dieses Gerolsteiner, es ist aber auch mein Jungbrunnen. So, über wen können wir jetzt...
Ja, ich habe eine leise Ahnung, dass es vielleicht um Pizarro geht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu subtil, wenn wir drei, die wir hier gerade sitzen, inklusive Konstantin, das schon nicht verstehen. Hast du mal geguckt, was wir für Leute haben, die uns hören?
Ja. Die da kennen Pizarro gar nicht mehr.
So, ganz genau.
Zumindest haben sie seine Geburt nicht erlebt.
Das ist richtig.
Das ist schlimm. Ja. Aber es ist... Ich kann euch ja mal erzählen.
Ja, bitte.
Ich habe das Spiel ja geguckt und aus Berliner Sicht, Hertha BSC hat 95 Minuten fantastisch und fast schon italienisch verteidigt gegen ja Bremer, die ja die einzige Mannschaft im europäischen Profifußball sind, die in jedem Spiel getroffen hat. Und Hertha BSC hat das fantastisch gemacht. Dann kommt ein letzter Ball. Und es gibt einen Freistoß und du weißt einfach, weil du Hertha BSC kennst, weil du weißt, wie die Bundesliga funktioniert, weil du weißt, der Fußball schreibt die besten Geschichten. Du weißt in der Sekunde, es ist die 96. Minute, dort stehen Max Kruse und Pizarro zum Freistoß. Du weißt, Pizarro wird schießen und dieser Ball wird irgendwie durch die Mauer gehen und es wird ein 1-1.
Ja.
Du weißt es. Und wisst ihr, wer es noch wusste?
Natürlich.
Dein Vater.
Ja, mein Vater. Ich bekam in der 76. Minute eine SMS.
Wahnsinn.
Habe auf 1-1 getippt. Pizarro wird es noch machen. 86. Und dann, als es erst in der 96. war, schrieb er mir, na okay, dann halt 96. und schickte mir noch den eingelösten Wettschein hinterher.
Tippfehler.
Ich dachte dir, noch 3 Jahre, Lukas Vogelsang, und du kannst sagen, ich komme aus reichem Hause.
Ganz genau. Dann sagt der Vater...
Aber von mir hat der das nicht.
Da gibt es natürlich auch ungefähr 827 Folgen Fußball MML, die das ziemlich eindrucksvoll belegen, dass das definitiv sich nicht vererbt hat. So viel steht mal fest.
Aber ein Mensch, der mir heute Morgen noch vor dem Podcast schrieb, er schickte mir heute Morgen ein Bild von Didi Hamann im Liverpool-Trikot und schrieb mir, so kannte ich deinen Kollegen gar nicht. Woraufhin ich ihn zurückrief und sagte, was meinst du denn? Sagte er, ja, ich dachte, der wäre nur Sky-Kommentator. Ich wusste gar nicht, dass der auch Profi war.
Ja, Mike, oder?
Wo du dann sagst, okay, er hat eine unglaubliche Ergebnisexpertise, aber vielleicht auch einfach, weil er all den Ballast des unnützen Wissens nicht mit sich herumträgt.
Ja.
Tja,
man weiß
es nicht. Who knows? Also, in der Tat, natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ich persönlich finde ja, dass man aus Romantik des Fußballs, in diesem Fall auf Tor für Pizarro und nicht auf Eigentor entschieden.
Ja, unbedingt. Also man muss natürlich fairerweise sagen, Paul Dardai, der hat sich den Unmut einiger zugezogen, weil er sich öffentlich zu dem Tor geäußert hat und da irgendwie fast schon ein bisschen drauf pocht, dass es ein Eigentor für die Hertha sein muss, was man auch nicht so ganz versteht. Wo er natürlich recht hat, ist, dass es wirklich eigentlich ein ausgewiesenes Kacktor ist, weil es ja jetzt kein toll geschossener Freistoß, sondern es ist eigentlich ein relativ schlecht geschossener Freistoß. Der wurde halt einfach draufgezimmert. Der hatte Glück, dass die richtigen Leute hochsprangen, beiseite gingen und zwei den Schlappen reingehalten haben und den Ball tatsächlich entscheidend in der Richtung verändert haben, sodass der Ball reingehen konnte. Nichtsdestotrotz wünscht man sich das natürlich, weil das die viel bessere Geschichte ist. Ich meine, selbst wenn das Tor aberkannt werden sollte, wird Pizarro höchstwahrscheinlich noch ein, zwei schießen in dieser Saison. Also ist es nur eine Verlagerung des Zeitpunktes, wann er dann der älteste Torschütze der Bundesliga ist. Aber ich habe jetzt wirklich nichts dagegen, dass das dann halt eben auch jetzt schon der Fall ist.
Ist doch auch, glaube ich, offiziell ihm ist das zugesprochen
jetzt,
worden.
Ist ja, das ja, jetzt das durch? Ist,
ja, ja.
Aber, ich dachte, das wird erst heute auch entschieden.
Ach so. Ah, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich glaube, bis heute muss man noch abwarten.
Verrückt.
Aber
jetzt werden,
halt
schon,
sagen,
jetzt werden schon Tore am grünen Tisch hin und her geschoben.
Ja, klar.
Die sollten sich erstmal um die scheiß Videoschiedsrichter kümmern.
Ganz genau. Und um den Feinstaub.
Und den Feinstaub auch?
Ja. Ja, sicher. Aber es ist, aber es muss ja, also pass auf, wenn die ein bisschen Fingerspitzengefühl haben für das, für dieses Wörtchen ausgerechnet, ja?
Ja.
Das ja den Fußball prägt wie kaum ein anderes.
Da freue ich mich schon auf das Spiel Dortmund-Leverkusen.
Ja. Du musst ja Pizarro.
Ausgerechnet Bender. Ausgerechnet Bosch.
Ja.
Was haben wir noch?
Ich überlege gerade, da gibt es bestimmt noch ein, zwei Kandidaten.
Du musst ja Pizarro das Tor in Berlin anerkennen, weil er ja vor 20 Jahren, am 28. August, das ist der Tag, das war ein Tag vor meinem 14. Geburtstag. Am 28. August hat er ja in Berlin debütiert, 1999. Ja. Es ist doch klar, dass er dann 20 Jahre später dort auch das Tor erzielen muss, das ihn zum ältesten Torschütz macht. Nur so funktioniert das
natürlich.
Ja.
Natürlich, ausgerechnet Berlin.
Naja, aber du musst es dir mal vorstellen, das ist 99. Er hat im September 99 sein erstes Bundesliga-Tor gegen Kaiserslautern geschossen.
Ja.
Weißt du, wer da noch im Mittelfeld gespielt hat?
Oh mein Gott, bei Hertha?
Nein, bei Werder Bremen, der heute 54 Jahre alte Dieter Alt.
Und der wurde noch in D-Mark bezahlt.
So.
Ja,
so.
Natürlich. Nein, die erste Torprämie von Pizarro wurde noch in D-Mark ausgezahlt.
Tatsache.
Stimmt. Das ist wirklich, es ist fantastisch.
Ja. Ne? Ja, es ist, ja, ich meine, wie gesagt, also Pizarro ist halt doch genau der Typ, der uns mit diesem Convenience-Fraß Bundesliga versöhnt, weshalb uns das alles noch irgendwie schmeckt.
Guck einer an, übrigens, um das ganz kurz mal zu erwähnen. Ne? Da haben wir seit einer Woche einen Showpraktikanten und bereits in der zweiten Aufzeichnung kommt er 15 Minuten zu spät.
Ja, das scheint dir ja alles gut zu gefallen hier. Ne? Fühlt sich wohl, können wir dir noch was bringen? So, ich muss mal hier so ein bisschen so den Ton vom Bau von früher, muss ich mal ein bisschen. Ja. Na, Pico, du hast ja hier, können wir dir so, immer so schön. Ja.
Können wir dir noch was bringen?
Können wir dir noch was bringen? Schön, dass du auch zu uns gefunden hast. So halt.
Ich möchte noch, aber einen Funfact möchte ich noch loswerden.
Ja.
Pizarro ist jetzt übrigens der einzige Spieler der Bundesliga-Geschichte, der es geschafft hat, in 21 aufeinanderfolgenden Kalenderjahren ein Tor zu erzielen.
In der Bundesliga, ne? Das hatte mich dahingehend ein wenig irritiert, weil er ja zwischenzeitlich bei Chelsea gewesen ist. Da muss er ja bei Chelsea nur sehr kurz gewesen sein und zwischenzeitlich schon wieder ausgeliehen worden sein, oder?
Ja, aber es waren doch immer nur so halbjährige Intermezzi. Also er braucht ja entweder die Nähe zum Oktoberfest oder die Nähe zur Weser, um zu funktionieren, weil Chelsea war ja jetzt nicht, das hat er ja auch selber gesagt, das ist nicht der Pizarro, den man aus der Bundesliga kennt. Also Chelsea hat ja nicht funktioniert.
Ja, nicht deswegen, so richtig. Ich dachte nur, er wäre dort länger gewesen, aber das scheint ja offensichtlich so gewesen zu sein, dass er eine halbe Saison dort war und dann schon wieder ausgeliehen wurde. Vielleicht ist er dann nochmal wieder zurück und wurde dann wieder gekauft. Irgendwie so. Wir werden es gleich rausfinden, Mike und Konstantin. Das muss man den Hörern vielleicht auch mal erklären. Mittlerweile ist die Hütte ja hier so richtig voll. Also das ist ja wie so ein Live-Konzert vom Wendler mittlerweile. Wenn man performt und es sind
zwei bis drei Leute da,
die dann... wir sehen es hier. Aha, also FC Bayern München 2007 bis 2008 und 2008 bis 2009 gab es bereits eine Leihe von Chelsea zu Werder, 2009 wieder Chelsea und 2009 bis 2012 schon wieder Werder Bremen. Also ging es dann zwischen Chelsea und Bremen hin und her.
Also ein bisschen wie bei Marco Marin, nur in schlecht.
Ja, das ist richtig.
Umgekehrt, nur in gut.
Ja, nur in gut halt, ne? Ja.
Ja.
Naja, wie auch immer. Also er war eigentlich nie wirklich weg aus der Bundesliga, wie wir gerade feststellen.
So, Kinder.
Claudio Pizarro, mein Gott.
Haben wir das auch.
Dann wollte ich aber noch ein von John Lennon abgewandeltes Zitat habe ich noch gefunden.
Ja.
Der Ex-Nationalspieler Argentiniens, Diego Latorre, hat gesagt...
Und das ist von John Lennon das Zitat?
Nee, pass auf. Der hat es für seinen Heimatsender in Südamerika kommentiert, das Tor, und sagte dann nur... Das Leben ist etwas, das geschieht, während Pizarro in der Bundesliga Tore erzielt.
Okay.
Und das fand ich ganz schön.
Das ist schön.
Weil das ja, es gibt ja Menschen, die kennen eine Bundesliga nur mit Claudio Pizarro.
Ja.
Das sind nicht wenige. Und ich denke, für die nächsten, also ich sage es ganz ehrlich, wenn Claudio Pizarro in den nächsten 10, 20 Jahren aufhört, dann hat er den Fußball nie geliebt. Meine Meinung. Ja, merkt euch das.
Das ist ein sehr schöner Spruch.
Ne? Wie kommen wir denn jetzt?
Kannst du gleich schon mal aufschreiben, Konstantin. Für Social Media.
Wie kommen wir denn aber jetzt von jemandem, der den Fußball nie geliebt hat, zu Michael Reschke?
Jetzt kommt die persönliche meine Damen und Herren, die persönliche Abrechnung der Woche mit Lukas, das Fallbeil Vogelsang. Lukas, leg los. Filetier den Mann.
Also man muss ja so erzählen, es ist ja eine künstlich von außen an uns herangetragene Feindschaft, die dort aufgebaut wurde.
Richtig,
mit Puppen, die wirklich aufgebauscht wurde,
richtig.
Die natürlich aber auch als komische Fügung ganz gut funktioniert.
Hast du bereits Nacktfotos von Michael Reschke an den National Enquirer geschickt?
Ich war ja in der Maschine, die vor der Mannschaft des BVB den Dortmunder Flughafen verlassen durfte, weil wir hatten ja die erste Landerlaubnis, weil bei uns waren alle vollzählig nach 10 Minuten.
Und alle Pässe dabei.
Genau, alle hatten ihre Pässe dabei und dann landete ich und plötzlich explodierte Twitter. Also irgendwas musste passiert sein.
Ja.
Dann las ich relativ schnell, Michael Reschke beim VfB Stuttgart gegangen worden. Und dann passierte etwas, ich habe es verglichen mit dem Moment, wo der Coyote den Roadrunner fängt.
Ja.
Es entsteht eine unglaubliche Leere, weil du hast ja nichts mehr.
Ja.
Woran sollst du dich jetzt noch abarbeiten, wenn deine Nemesis verschwindet von der Bildfläche? Was bleibt da noch? Und ich habe die letzte Woche schwer mit Alkoholismus gekämpft, habe mich jetzt aber wieder an meinem eigenen Schopf, also ich habe meinen privaten Friseur einfliegen lassen und habe mich an meinem eigenen Schopf aus dem Morast gezogen. Nein, es geht wieder. Ich finde es aber wenn wir es einfach mal ganz neutral beobachtet, finde ich es ja interessant. Also nach dem Modell, wir entlassen den Trainer nicht und stellen ihm einen ehemaligen Nationaltorhüter an die Seite als Bodyguard.
Ja.
Ja, das ist Augsburg auf dem 14. Rang.
Ja.
Auf dem 15. Rang.
Ja.
Und Stuttgart ist jetzt das Modell, wir entlassen nicht den Trainer, der in 15 Spielen nichts gerissen hat, sondern wir gucken mal, ob nicht der Sportdirektor an allem schuld ist und stellen ihm einfach vielleicht einen etwas jüngeren, fachkundigeren und mit dem VfB ja doch verbundeneren Sportdirektor an die Seite. Und das finde ich natürlich es sind so neue Wege, die gegangen werden im Abstiegskampf, die ja wahnsinnig spannend sind als Experimente und man sehen muss, wie sie dann auch greifen. Aber die Frage ist ja, weil du ja, Micky, eine gewisse Expertise hast, wie siehst du denn diese Personalrochade zu Hitzelsberger,
also
mal aus Draufsicht.
Also es ist natürlich grundsätzlich ungewöhnlich tatsächlich, weil Weinziel nach den, Gesetzmäßigkeiten des Fußballs überraschenderweise noch auf der Bank sitzt. Von Thomas Hitzelsberger halte ich eine ganze Menge. Ich glaube, das ist ein sehr kommunikativer, sehr smarter Typ, der andererseits auch sehr viel Ahnung von Fußball hat. Also ich bin mir sicher, dass er da auch so einen guten Brückenschlag schafft zwischen Mannschaft und Trainer. Also ich glaube,
wenn ich das sagen darf, aber er ist vor allen Dingen ein wahnsinnig uneitler und wahnsinnig netter Mensch. Also den triffst du und hast irgendwie so das Gefühl, es ist schön, diesen Menschen kennenzulernen.
Genau, er ist ein wahnsinnig netter, sehr kompetenter Mensch. Also genau, also der Umstand, dass er sehr nett ist, soll aber bitte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er sehr kompetent ist und auch sehr durchsetzungsstark. Und ich glaube, dass er auch alleine, dass er jetzt mit auf der Bank sitzt, das ist nicht bei jedem Verein, nicht bei jeder Person immer gut gewesen, aber in diesem Falle glaube ich tatsächlich ein gutes Signal an die Mannschaft. Ich halte das für eine gute Idee, ich halte es auch für eine gute Personalie. Wie gut Weinziel jetzt als Trainer für diese Mannschaft ist, wie sehr er die erreicht, inwieweit da das Verhältnis stimmt, kann ich ja nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Was man aber sagen kann, ist, dass der Auftritt des VfB im letzten Spiel tatsächlich gut war. Also die haben wirklich engagiert und gut gespielt. Was ihnen gefehlt hat, war halt tatsächlich ein bisschen das Glück und vielleicht auch ein Gegner, der ein bisschen mehr Ja, der einfach eine Nuance schlechter ist, um sich auch ein bisschen daran aufzurichten. Das kommt natürlich dann zum Unzeitpunkt, wobei man fairerweise sagen muss, für den VfB Stuttgart kam in dieser Saison zumindest jeder Gegner zum Unzeitpunkt. Mhm. Aber das, was man jetzt gesehen hat, war tatsächlich ein Spiel, das nicht dazu eingeladen hat, zu sagen, so, nach diesem Ergebnis entlassen wir jetzt Weinzierl.
Aber eine Sache, sie haben sich das nach dem Spiel sehr, sehr schön geredet. Also wenn du dort stehst und du verlierst zu Hause gegen Leipzig, natürlich ein starker Gegner, aber du verlierst gegen Leipzig 1-3. Und dann stellen sich Gomez, Weinzierl und noch zwei, drei andere vor die Kameras und sagen, wir haben doch aber 70 Minuten ein hervorragendes Spiel gegen eine Spitzenmannschaft abgeliefert. Dann, ja, klar, ist schön, sah auch gut aus, aber 70 Minuten reicht nicht. Und wenn du dann in die Statistik des Spiels guckst und siehst, dass eine Mannschaft, die im Abstiegskampf sich befindet, am Ende kollektiv 20 Kilometer weniger gelaufen ist als der Gegner, dann hast du innerhalb der Mannschaft nach wie vor ein Problem.
Ja.
Weil das darf nicht sein. Du musst zumindest, Leipzig ist die spielerisch bessere Mannschaft, die haben die besseren Einzelspieler, da musst du im Kollektiv mehr laufen als Leipzig.
Aber ich denke, das sind Zahlen und Fakten, die höchstwahrscheinlich auch Hitzelsperger aufgefallen sind, und auch das sind Dinge, die sie intern höchstwahrscheinlich ansprechen werden. Also ich glaube, um nochmal auf die Personalie Hitzelsperger zurückzukommen, das ist jetzt der richtige Mann am richtigen Platz. Und dann wird man jetzt sehen, wie viel Einfluss er einfach auf die Mannschaft und den Trainer nehmen kann. Ohne den Trainer jetzt zu degradieren. Das ist ja dann auch immer nochmal recht wichtig, dass man da nicht irgendjemanden dann auch demontiert, indem man sich zu sehr einbringt. Aber da bin ich mir sicher, da wird er das richtige Maß finden.
Richtig ist übrigens, was Lukas gerade sagt, also die Laufleistung ist natürlich dann wiederum tatsächlich desolat. Also wenn du 2 Kilometer weniger läufst als dein Gegner und selber im Abstiegskampf bist, dann ist das zwar 70 Minuten schön gespielt, aber von der Aufopferung, von der Kampfleistung und so weiter, dann tatsächlich zu wenig. Ich glaube, einen Punkt, wir haben eben zu sehr auf dem Net rumgeritten bei Hitzelsperger. Ich glaube, das Entscheidende oder der entscheidende Faktor könnte sein, und möglicherweise auch im Vergleich zu Michael Reschke, ist halt das Uneitle, ja, das mir so aufgefallen ist bei ihm. Und das ist, glaube ich, wiederum etwas, was dem Fußball...
Lass doch mal den Reschke in Ruhe.
Das ist, glaube,
also nachzutreten, du Schwein.
Das ist, glaube ich, etwas, was dem Fußball insgesamt wahnsinnig gut tun würde, wenn es eine Menge mehr uneitler Menschen geben würde. Wenn man sich gerade anguckt, beispielsweise, was in Nürnberg passiert.
Ja.
Da ist ebenfalls der Sportdirektor und der Trainer entlassen worden. Die Bundesliga-Saison, die gespielt wird, ist desolat. Und ähnlich, interessanterweise, wenn ich es richtig recherchiert habe, wie beim VfB Stuttgart, hat der 1. FC Nürnberg 7 Aufsichtsräte. Und da fängt das Problem nämlich tatsächlich schon an, weil du in den meisten Fällen relativ wenig Fußballkompetenz in diesen Aufsichtsräten hast.
Vielleicht nochmal kurz gesagt, wir senden aus Hamburg.
Ne? Und du dann natürlich, Stichwort die normalen Abläufe des Fußballs, Trainer wird entlassen und so weiter und so fort, relativ schnell gar nicht mehr vernünftig, weitsichtig im Griff haben kannst, weil du eben nicht nur mit 2 Leuten oder 3 Leuten etwas entscheiden musst, sondern mit 7, und du kannst davon ausgehen, dass 4 keine Ahnung von Fußball haben, ja, oder von der Art und Weise, wie man einen Fußballverein letztlich führt. Es, ja, geht immer eher um das Wirtschaftliche. Das mag möglicherweise auch mal eine Reaktion darauf gewesen sein, dass eben viele Vereine früher verschuldet gewesen sind. Das ist aber mitnichten mittlerweile der Fall, mit wenigen Ausnahmen, sondern eigentlich stehen sie ja alle auf einer soliden Basis. Und wenn ich nochmal dran erinnern darf, der VfB Stuttgart beim VfB Stuttgart ist gerade der Mercedes-Benz als Konzern mit 45 Millionen Euro eingestiegen. Also, dass die jetzt so weit unten stehen, ist natürlich A, desolat, und B, möglicherweise auch den eigenen Strukturen geschuldet. Das ist nur eine Spekulation von außen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man andere Beispiele, Stichwort Hamburg, mit großen aufgeblasenen Aufsichtsräten sich anschaut, und das war in Hamburg immer das Problem, dass jeder auch was durchgestochen hat und so weiter und so fort.
Ja, aber da war doch der Typ dabei von Hallo Robby.
aber Mike, ist es nicht, aber sagt das nicht ganz viel dann auch letztendlich über die Position von Weinzierl aus? Weil ich glaube nämlich, dass Weinzierl durchaus der richtige Trainer im richtigen Verein ist, nur ausgestattet mit der völlig falschen Mannschaft. Weil Weinziel ist ein ausgewiesen guter Trainer. Das Problem ist aber, dass du, wir haben jetzt über die Laufleistung gesprochen, aber das war ja schon die Mannschaft, die ja sozusagen streng nach dem Leistungsprinzip aufgestellt hat, ja, wo dann auch mit Eswein und Zuba zwei Winterzugänge gespielt haben, von Hoffenheim und Hertha gekommen, ja, also Weinziel ist ja jemand, der scheut sich auch nicht vor unpopulären Entscheidungen. Gentner saß auf der Bank, ja, Spieler wie Donis, Maffeo, Sosa, die alle aufgefallen sind, einfach weil sie entweder lustlos sind, weil sie auch gerne mal sagen, wir spielen heute auf Matschboden mit Nockenschuhen, ja, oder eben völlig disziplinlos sind, sind ja alle raus. Also er ist ja nicht jemand, der sagt, Mist, ich setze auf die fußballerisch herausragenden Spieler in diesem Kader und hoffe, dass die es richten. Und er sagt, pass auf, wenn ihr nicht mitzieht, wenn ihr mir zeigt, dass ihr keine Lust auf diesen Fußball habt, wenn ihr mir zeigt, dass ihr keine Lust auf Bundesliga habt, dann spielt ihr nicht. Und wenn die Leistung nicht stimmt, dann sitzt ihr eben auch auf der Bank. Also die Mannschaft, die am Wochenende gespielt hat, trägt ja ganz klar seine Handschrift, wenn man dann eben sieht, dass Zuba, Eswein, Gomez spielen, Beck, Insua und so. Also dass man wirklich sagt, da fehlen ja einige Namen, aber die hier spielen keine Rolle mehr, weil sie eben nicht mitziehen. Und Weinziel macht ganz viel richtig. Man muss nur sagen, und das ist dann eben kein Nachtreten, was hat Reschke ihm denn dann für ein Team dahingestellt?
Und das erinnert mich wieder an das, was wir vor der Saison gesagt haben, und da haben wir das ja auch sehr moniert, das weiß ich ja noch. Da haben wir ja nur wirklich, das erinnert, ne, da haben wir ja
ich
wirklich...
Ich finde die Mannschaft ehrlicherweise gar nicht so schlecht.
Ich finde die bis heute ehrlicherweise gar nicht so übel.
Ja, aber es geht doch nicht darum, um das Potenzial. Da, auf das bin ich ja, ich habe mich doch auch blenden lassen. Ich bin doch auch auf die Namen reingefallen und hab die Analysen mir vor der Saison
angeschaut. Hast du nicht auch im Spiegel immer geschrieben, dass Bayer Leverkusen jetzt mal dran ist, Meister zu werden?
Richtig, das war ja, Lukas.
Und ich saß bei Vontora und habe mich mit Doll angelegt, weil er ein Macho
so.
Ist.
Und ja, auch, aber auch ein Trainer.
aber auch ein Trainer.
Nein, aber Sosa, Donis, Maffeo sind doch alles herausragende Fußballer.
Paulo Sosa spielt immer noch.
Alter, Rubens Sosa. Bitte, Mike, wenn ich dich korrigieren darf,
kann nicht
so billige platte Witze, Paulo Sosa, wenn ich sowas höre, weißt du, das ist hier ein Fußball-Podcast. Es ist natürlich Rubens Sosa. Bitte.
Das ist schön. Aber es stimmt ja einfach, dass das Spieler sind, die auf dem Papier, wo man sagt, Wahnsinn, dass die in Stuttgart angeheuert haben.
Ja.
Wenn es dann eben nicht funktioniert, und da sind wir übrigens bei einem Thema, was ja auch tatsächlich in der letzten Woche die Dortmunder betroffen hat. Es geht ja auch immer um die Einstellung zu deinem Beruf. Also es geht ja immer darum auch, also wie viel Ablenkung, also erinnert euch an Augustin mit dem Handy, von Rangnick, das ist ja eine Fußballergeneration, gerade die jetzt nachkommen, auch die vor allen Dingen die jungen Gehypten, die Generation um 2000 geboren, ja, wo dann eben der Friseur eingeflogen wird. Wo nachts dann auch bei Nationalspielern das WLAN abgestellt werden muss, weil sie die ganze Nacht Fortnite spielen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das sind doch alles Dinge, wo du sagst, Moment, ihr verdient Millionen mit Fußball. Wieso gibt es nicht eine professionelle Berufsauffassung? Wieso sind so blöd, wie es klingt, die Handy, die Haare und die Playstation dann wichtiger und der eine hat noch seine Wasserpfeife im Gepäck?
Wer hat seine Wasserpfeife
im Gepäck?
Rüdiger hatte zur Nationalmannschaft seine eigene Wasserpfeife mitgebracht.
Ich dachte jetzt schon,
nein.
es ist, wie gesagt, nur Pfeifen dabei. Aber es ist ja, ich weigere mich so ein bisschen aus der inneren Überzeugung heraus, mich an so einer Scheiße wie Friseur einfliegen lassen. Ich weigere mich darüber aufzuregen, weil ich denke, das ist, die haben eh sehr viel Zeit, dann sollen sie es doch machen. Mein Gott, das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, wenn du dann nicht erfolgreich bist, so wie zum Beispiel Dortmund jetzt gerade, dann wird sowas natürlich auf den Tisch geknallt. Und dann wird das so groß aufgeblasen. Ich meine, ich möchte nicht wissen, ob die jetzt Playstation spielen oder Schafskopf, ist mir offen gestanden furzegal. Das ist meines Erachtens fast das Gleiche in Grün. Man müsste sich vielleicht mal mit Manfred Spitzer darüber unterhalten. Der wird vermutlich ausrasten, wenn ich so einen Satz sage. Aber gut, ist halt doof, wenn die Ergebnisse dann nicht stimmen. Natürlich sagt man dann, die sollen sich gefälligst auf ihr Kerngeschäft, den Fußball, konzentrieren. Aber Ablenkung, stumpfe Ablenkung haben Fußballer immer schon gesucht. Egal, ob da jetzt irgendeine Torte auf dem Schoß gesessen hat oder ob man Playstation oder an der FIFA rumnuckelt.
Gibt es eigentlich Fußballer aus dieser Generation, Mitte 90er, die sagen, früher wurde nur gesoffen und geraucht und da waren sie, wann haben sie da?
Thomas Broich.
Thomas Nein, Broich. Ja, du hast natürlich dahingehend recht, es gibt ja durchaus Erzählungen, auch aus dem Inneren der Nationalmannschaft, so 96, 98 besonders, warum hat das 98, wo dann einer noch losgeschickt wird, über den Zaun geklettert ist und dann haben sie die Sixpack-Biere über den Zaun gehievt und Erich Ribbeck hat nichts mitbekommen oder Berti Vogts in diesen Zeiten. Natürlich ist das so, aber es fällt sagen wir mal so, der gemeine Fußballfan, ja, der kann sich natürlich mit jemandem, deswegen funktioniert ja auch Basler Ballert, der kann sich natürlich mit einem Fußballer, sagt, Mensch, ich habe noch Lust, um Mitternacht ein Pilzkin zu trinken, ja, ja, und ich rauche noch eine am Pool. Ja.
Ich rufe mal den Ansgar Brinkmann an, der soll mal was vorbeibringen. Genau.
Da kann der sich natürlich mehr identifizieren als mit jemandem, der sagt, pass auf, ich lasse auch noch für meinen Undercut meinen Friseur aus Dortmund hinterherfliegen oder wo auch immer der herkam. Und das eine ist irgendwie ausgelebtes Volkstum und das andere ist natürlich extrem belastbare Eitelkeit, die
früher,
dann ja auch von der Bildzeit.
Früher,
boah, endlich hast du verstanden, was ich von dir wollte.
Mir früher bei Werder Bremen, wenn ich eine Frisur gebraucht habe, dann habe ich dem Uli Borowka gesagt im Spiel, grätsch mir mal einmal kurz über den Schädel, da waren die Haare akkurat gestutzt, mehr brauche ich nicht, ihr Friseur einpflegen lasse. Mein Gott, ja. Wenn man früher Shisha-Pfeife, Crack-Pfeife haben wir geraucht. Und dann wird's immer Weltmeister geworden.
Auf Crack.
In
Amerika.
Ja, richtig. Die waren, genau, ja, auf Krieg waren die Urlaub, aber nicht auf Crack.
Ne? Auf Krieg.
Ja, auf Krieg. Ja, das ist auch die Frage, die man sich stellen muss dann irgendwann. Wo willst du hin? Machst du lieber Urlaub auf Krieg oder auf Crack?
Aber pass auf. Die Frage, wo willst du hin,
ja,
führt uns übrigens zu unserem Halbzeitsponsor.
Halbzeitsponsor mit Lukas Vogelsang und Mike Necker.
Es geht dieses Mal um die Frage. Ja. Ihr kennt das ja als Kinder, man wollte Werbung übrigens.
Ja.
Früher war immer die Frage, was wolltest du werden? Es geht jetzt um Traumjobs, ja?
Ja.
Wolltest du Sportdirektor werden? Ja? Oder Videoassistent? Oder ja. Spielerfriseur?
All das, ja, wollte man werden, ja.
Und was ist heute noch von dem Traum übrig? Gerade am Anfang des Jahres ziehen ja viele Leute Bilanz und sagen, okay, jetzt sitze ich hier wieder in diesem Büro. Aber es gibt einen Ausweg, wenn du morgens ins Büro dich schleppst und sagst, ich will woanders hin, ich will mal einen Neuanfang wagen. Das, ja, ist StepStone. StepStone ist eine Jobplattform und ist heute unser Partner. Du kannst einfach auf stepstone.de gehen und einfach mal dein Leben nochmal neu ausrichten. Also verändere nicht dein Leben, sondern lebe deine Veränderung mit StepStone.
Ja.
Ja. Ja, und also wirklich StepStone nochmal als Jobplattform, auch von Arbeitssuchenden wie Michael Reschke empfohlen.
Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal, gegen die, Beispiel, Abu Chakas ausgesagt hast und du möchtest dein Leben nochmal neu ordnen, anderer Name, anderer Ort, andere Familie, anderer Job, dann gehst du bei StepStone und guckst, wo in Kanada oder Papua-Neuguinea gibt es für mich interessante Angebote, wo auch, sag mal, der Arafat und der Hussein und weiß ich nicht, wie die Brüder alle heißen, Hitler oder so. Die haben alle, ja, nein, die haben ja wirklich, die haben ja alle so Namen
Rommel
von berühmten Rommel oder so. Die haben ja alle so Namen von berühmten Antisemiten. Und wo haben die keinen Zugriff auf mich? Ich guck mal bei StepStone. Vielleicht finde ich was.
Schönes. StepStone.de.
Ja, punkt genau. StepStone.de.
So. Übrigens, weil wir ja schon gerade in der Ecke waren.
Jetzt bin ich gespannt.
Kleines Quiz.
Ja.
Was haben Inter Mailand und der Iran gemeinsam?
Ach so, Blondinen bringen sie gerade so ein bisschen aus dem Konzept.
Man könnte auch weitergehen und sagen, ein sehr diffuses und durchaus feindlich ausgerichtetes Frauenbild.
Das ist absolut richtig. Das ist mein Iran.
So,
warte, wir präsentieren jetzt Nöckers Feministeneck.
Naja, fangen wir erstmal mit der großen Geschichte an,
ja,
dass im Iran leider das Spiel Augsburg gegen den FC Bayern nicht gezeigt werden konnte, weil eine Frau dort.
Ach so, ich dachte, weil das Hängen von drei Homosexuellen auf dem Marktplatz spannender war. Und dann haben sie gesagt, Leute, das macht uns die Quote kaputt, dann brauchen wir das Spiel gar nicht zeigen. Da schaltet ja keiner ein. So halt, ne?
So ein bisschen so, ja.
Ja. Hast du dich jetzt gerade da über das Hängen von Homosexuellen lustig gemacht, Mike?
Nein.
Ach, da war ich das, ne?
Du warst.
Wobei es war weniger das Hängen. Naja, komm. Du, wir schneiden später raus.
Klassischer Fall von Galgenhumor.
Absolut. Okay. Es war regimekritisch.
Ach so, okay.
So. Also auf jeden Fall, das Spiel, ja, konnte nicht gezeigt werden, ja, weil Bibiana Steinhaus das Spiel gepfiffen hat,
ja,
und die Wächter,
ja,
die
der Zensur ja. quasi gesagt haben, das ist aber blöd, weil da können wir nicht die ganze Zeit, also man schwenkt ins Publikum, kein Problem, die ganzen Frauen rauszuretuschieren. Aber bei Bibiana Steinhaus wird es auch für unsere veraltete Technik, ja. Computertechnik ja. aus dem Jahr, ja. ach, der Atari oder VC64 von Commodore, kommt ja. da nicht mehr hinterher.
Ich stelle mir gerade vor, wie die so auf dem Fußballfeld, so wie wenn bei Facebook und Instagram Leute irgendwie ihre Kinder zeigen wollen, aber nicht richtig, wenn sie dann immer so ein Smiley drüber machen, so ein Herz über das Gesicht, dass du dann einfach auf dem Fußballfeld immer so ein Ball hast, so ein Logo, wobei Ball passt, da hast du zwei im Feld, aber so ein Herzchen oder so ein Smiley, der immer so mitwandert auf dem Feld, immer wo Bibiana Steinhaus ist, wird da so ein Button drüber gelegt. Oder so ein Super Mario Pilz oder so.
Ja.
Ja, schwierig einfach, ne?
So,
ja.
Auf jeden Fall haben sie gesagt, die können wir nicht die ganze Zeit rausretuschieren oder ihr lange Hosen anziehen.
Ja.
Also übertragen wir das Spiel erstmal nicht.
Toll.
Also wenn man noch mal sich schon mal gefragt hat und oder gesagt hat, irgendwie, Mensch, ach, der Islam ist so eine tolle...
Ja, aber da ist doch die, bestimmt aber da auch, ist doch die aber Frage, ist doch
ja,
die
das
Frage
hat ja, also wenn ich kurz
das
mal,
eine hat mit dem anderen
wenn ich kurz du? Korrigierend eingreifen darf, der Islam, also es gibt ja durchaus auch, sag mal, islamisch geführte Länder, in denen das durchaus möglich ist, aber da, wo der Islam so politisch ausgelegt wird wie im Iran, ist es halt eben nicht möglich, ein Spiel so zu übertragen, dass da eine Frau so ein Spiel pfeift, und da muss man sich dann doch ernsthaft fragen, ob das, aber ich glaube auch im Iran gibt es ja auch den einen oder die andere, die sich fragen, ob das jetzt wirklich so ein tolles System ist. Muss man ja fairerweise dazu sagen. Es ist ja auch im Iran selbst gibt es ja nicht nur Leute, die das für eine tolle Idee halten.
Ist es nicht schade, dass wir nicht mehr in Zeiten leben, wo man einfach alles über einen Kamm scheren kann?
Ja, scheiße, ne, oder? Also pass auf, jetzt nochmal. So, deshalb, dafür gibt es ja Mario Basler. Was eine Kacke. Meine Meinung.
Aber jetzt müsst ihr mir aus gegebenem Anlass,
ja.
werden die Iraner dann auch in ihren zukünftigen Bundesliga-Übertragungen die Bank des VfB Stuttgart verpixeln?
Oh, das ist aber natürlich eine interessante Frage.
Ketzerisch gefragt,
also konsequenterweise ja.
Ja.
Ja, nochmal zurück zu Hitzelsperger kurz.
Ja.
Ist ja, das ist ja ein bisschen anknüpfend an das, was wir in den letzten Folgen auch schon gesagt haben. Es ist ja tatsächlich jetzt ein Wandel noch deutlicher sichtbar. Ne? Also Hitzelsperger greift sehr stark in die sportlichen Belange in Stuttgart ein. Wir haben ja schon gesagt, Marcel Schäfer in Wolfsburg, wir haben Kehl Rolfes. In Dortmund, Rolfes. Also das wird sehr interessant sein zu beobachten, wie das in den nächsten Jahren die Bundesliga verändern wird. Ob es möglicherweise auch bedeutet, dass sich auch nachhaltig in der tabellarischen Konstellation etwas verändert, weil da plötzlich Leute an den Hebeln der Macht sind, die viel stärker Bezug zur heutigen Spielergeneration haben. Also wie sehr das irgendwie nachhaltig etwas verändert, das werden wir, denke ich mal, in 4-5 Jahren schon beobachten können. Und ich bin sehr gespannt, was das bedeutet und auch für den FC Bayern bedeutet.
Das sieht man übrigens auch in Dortmund sehr gut. Also bei Kehl gerade, der hatte ja an dem Mittwoch, wo es in London das Spiel gab, seinen 39. Geburtstag, und da hat die Mannschaft auch für ihn gespielt.
Ganz kurz noch die Geschichte von...
Was eine Scheiße!
Die Geschichte von Inter Mailand nochmal nachzulesen in der Süddeutschen Zeitung. Heißt, Inter Mailand dreht durch wegen Wanda Nara.
Ja.
Oder dreht wegen Wanda Nara durch. Die Geschichte
Sat.1 dreht erzählt. Durch wegen Wanderhure.
Mauro Icardi.
Ja. Ist der übrigens ja bei Mailand ja sowieso schon nicht ganz unumstritten ist, weil er auch sich schon mal mit den Fans angelegt hat.
Gleichzeitig aber zweifacher Torschütze, also der Serie A gewesen.
Torschützenkönig.
Und jetzt zusammen mit Wanda Nara. Also es ist so ein bisschen so wie die Frau von Bernd Schuster. Also Bernd Schuster hatte ja damals
Gabi.
Auch Gabi als Managerin und ja. hat eben knallhart, obwohl sie, glaube ich, also sozusagen sinngemäß kam aus einem, um mal schön frauenfeindlich und Vorurteile hier, kam aus einem Kosmetikstudio in Düsseldorf und meinte plötzlich mit den Bossen von Real Madrid verhandeln zu dürfen. So, ja. so ungefähr wird das in Mailand gerade auch ja. gehandelt. Zumal Wanda das Problem hatte, dass sie vorher mit einem anderen Spieler zusammen war.
Ja.
So, jetzt Italien flippt total aus, insbesondere Inter Mailand, wegen dieser Frau. Icardi ist schon die Kapitänswürde abgenommen worden, weil man grummelnd sozusagen im Verein auch sagt, so der Frau, der müssen jetzt mal Schranken hier vorgezeigt werden. Im Grunde genommen macht sie nichts anderes, als die Praktiken von Raiola zu übernehmen, also sich in sozialen Medien zu beschweren, dass die Spieler zu schlecht behandelt werden und so weiter und so fort. Mit dem Unterschied, dass man das beim Mann natürlich als total schlitzohriges Geschäftsgebaren ansieht.
Ja.
Und eine Frau stört einfach, zumal blond, kann überhaupt nicht sein, dass die jetzt hier unseren Frieden bei Inter Mailand irgendwie auseinanderbricht. Ja. Also und dann, interessanterweise übrigens, dass das beides in einer Woche kam, also sowohl die Spielabsage im Iran als auch diese Geschichte über den Fußball in Italien, beziehungsweise den etwas, ja auch in diesem Fall, mit einem falschen Frauenbild versehenen Fußball bei Inter Mailand.
Und das in einem so fortschrittlichen Land wie Italien, wo gerade der 102-jährige Silvio Berlusconi für die Europawahl kandidiert. Also das überrascht mich tatsächlich. Aber weißt du, was die natürlich gesagt haben? Die haben gesagt, pass auf, wenn im Hause Icardi die Alte schon den Männerjob des Verhandelns übernimmt, dann kann der Mann doch nicht nur die Binde tragen.
Gott, ey. Alter, ey. Oh Gott. Mein Gott, diesen Gag finde ich besser, als ich es öffentlich dürfte.
So,
wollen wir es? Pass auf, ich sage jetzt, ja, Lukas, das ist genau diese Sexismus-Scheiße, die von dir permanent kommt. Und dann, jetzt siehst du mich aber gerade so John F. Kennedy-mäßig dir so zuzwinkern. So. Fand ich schon gut. Der war gut. Ich so, kann's dir bringen.
Was haben wir noch? Was müssen wir noch besprechen?
Ja, ich habe die Schnauze voll.
Sagen wir mal so. Erste Spieler werden ja mittlerweile auch bei Borussia Dortmund schon kritisiert. Aki Watzke hat sich sicherheitshalber von Oliver Wurm schon mal das Grundgesetz als Magazin schicken lassen, damit er Artikel 1 des Grundgesetzes nochmal genau nachlesen kann.
Ja. Ja, also es geht ja schon damit los, dieses Thema, dass die Dortmunder Spieler beim Friseur gewesen sind vor dem Tottenham-Spiel. Also alleine Zagadou hätte das vielleicht mal besser sein lassen, dann hätte er nämlich noch 3-4 Zentimeter Haupthaar mehr, dass er mal ab und zu mal an so einen Flankenball auch mit dem Kopf drankommt. Ne? Das sind nämlich genau die Zentimeter, die ihm abgesäbelt wurde, die ihm jetzt fehlen. Mike, sag das Wort.
Flatter!
Die Meister Flatter!
Und wisst ihr was, darf ich mal dran erinnern, also nur weil immer gesagt wird, alles was wir sagen, immer das Gegenteil, dass ich tatsächlich bin vom Showpraktikanten Nils darauf hingewiesen worden, dass ich im letzten Podcast spekuliert habe, dass Dortmund die Champions League Flatter bekommt.
So.
Nur damit ich hier auch mal hier zumindest ein zartes Schulterklopfen.
Ja, du kriegst ein zartes Schulterklopfen.
Ich sehe ja dieses Spiel, also vor allen Dingen das Spiel in London, aber auch das, was jetzt gegen Nürnberg gestern war, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen habe ich eine sehr sonderbare Reise nach London hinter mir, aber zum anderen muss ich sagen, ich verstehe natürlich die Aufregung. Es waren mal 9 Punkte, jetzt sind es noch 3 Punkte. Ja, sie haben in Wembley 3-0 verloren. Aber wenn du einfach nur mal wirklich dahinter guckst und sagst, wo stand diese Mannschaft, wo stand dieser Verein vor 8 Monaten, als Lucien Favre angefangen hat. Da hätte doch jeder gesagt...
Favre raus! Oh, entschuldige bitte, da habe ich aber
da
wirklich...
Da hätte
das
doch
jetzt
jeder ist mir wirklich unterschrieben, also wenn man sagt, ja okay, Champions League schwierig, aber erinnert euch, beide Spiele gegen Tottenham wurden auch in der letzten Saison verloren. Und zwar auch krachend. Auch
allerdings
zu Hause.
Ja.
So. Und jeder hätte unterschrieben, am 19.02.2019 ist Borussia Dortmund 3 Punkte vor den Bayern. Hätte jeder unterschrieben.
Natürlich,
und dann guckst du drauf und sagst, diese Dortmunder Mannschaft, von der Zorc gesagt hat, wir brauchen 2 Transferperioden, um sie neu aufzustellen, spielt seit Wochen, und ich habe es heute nochmal nachgelesen, die Viererkette gegen Nürnberg ist die 15. Version einer Viererkette von Lucien Favre, mit der er antreten musste. Nicht, weil er irgendwie wie Kovac am Anfang der Saison hat gesagt hat, pass auf, die Rotation ist mein oberstes Credo. Nein, weil er gezwungen ist. Und ich habe es mir nochmal angeguckt. Die Viererkette, die jetzt gegen Nürnberg gespielt hat, war Marius Wolf, eigentlich ein Offensiver für rechts, der das vierte Mal überhaupt von Anfang an gespielt hat. Sonst... weil Piszczek verletzt ist, ja, weil Hakimi 19 ist und natürlich den Schwankungen eines 19-Jährigen unterworfen ist, der in der Hinrunde sagenhaft gespielt hat, aber auch über seinem Niveau, der jetzt ein paar Rückschläge verkraften musste. Dann spielt in der Innenverteidigung Julian Weigel, der ist eigentlich ein Sechser, neben Zagadou, der ist auch erst 19 und eigentlich noch verletzt, der wäre in einer anderen Mannschaft noch rekonvaleszent, der muss aber spielen, weil sonst niemand da ist. Und auf der anderen Seite verteidigt ein 22-jähriger Franzose, nämlich Diallo, der ist auch eben erst 22 und ist eigentlich Innenverteidiger. Das heißt, du spielst eigentlich in Abwesenheit von Akanji, in Abwesenheit von Piszczek und unter diesen Formschwankungen mit einer Viererkette, mit der man eigentlich nicht an der Tabellenspitze stehen kann, weil es ist einfach nur noch etwas, wo es ist wie Roulette. Er sagt, okay, wer ist fit, wen können wir da spielen lassen? Da kann aber Favre nichts dafür, sondern das sind Verletzungen, das sind Formschwankungen und da muss man dann auch mal ein bisschen gucken, okay, wo kommt diese Mannschaft her und wie ist dieser Kader zusammengesetzt? Der ist halt im Schnitt 3 bis 5 Jahre jünger als die Bayern.
Ich finde deine Milde unerträglich.
Die Bayern sind schuld, jetzt haben wir es wieder.
So, die Bayern sind schuld. So.
Das ist nämlich die Geschichte. Ja. So.
Nein, aber das ist natürlich alles komplett richtig, ist aber für den Fan natürlich ein Downer, wenn die Trauben schon so verdammt niedrig gehangen haben, dann willst du das natürlich nicht. Aber wir haben das ja auch in der letzten Woche schon gesagt, jede Mannschaft, jede Saison hat ihre Delle und das ist unsere und die wird höchstwahrscheinlich auch mindestens bis über das Leverkusen-Spiel gehen, denn das ist natürlich ein Gegner, der kommt zum Unzer, aber wer weiß, weißt du, es ist auch wieder dieses beschissene, wer kann es denn sagen? Also dass es gegen Nürnberg wahrscheinlich kein Selbstgänger sein würde. Das konnte man prophezeien und genau so ein Spiel war es auch. Sie sind da gerade momentan etwas hilflos in der Offensive, weil du hast ja gestern auch gesehen, sie haben da die ein oder andere Flanke reingeschaufelt, aber es war halt einfach keiner da, der es richtig verwerten konnte. Leverkusen ist natürlich knüppelhart als Gegner. In der Verfassung, in der sie gerade sind, sind sie, glaube ich, sogar unangenehmer als die Bayern. Aber man weiß ja nie, wie so ein 19-, 20-Jähriger tickt. Möglicherweise ist es genau der Gegner, gegen den die dann doch besonders wachsam und gespannt sind. Also alles wieder totaler Kaffeesatzquatsch, kann man nicht sagen. Und wenn einer es nicht voraussagen kann, dann definitiv wir. Also von daher.
Aber es ist doch gerade gegen Leverkusen. Leverkusen ist im Vergleich zum Nürnberg-Spiel das viel einfachere Spiel.
Weil
du einfach gegen eine Mannschaft spielst und Leverkusen und Dortmund, das hat immer funktioniert. Ich war oft genug.
Ich habe Mike
Nöcker gegen Leverkusen kennengelernt im Stadion.
4-0.
Ja.
Ach so, ich dachte, als Mike damals noch das Maskottchen war.
Ja.
Ne? Linio oder was? Ne?
Es ist so, dass eine Leverkusener Mannschaft, die selber auf Europa spielt, die offensiv antritt, auch auswärts, natürlich dem BVB viel besser liegt in seiner Spielanlage, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Und es ist dann etwas, wo ich einfach sagen muss, es war ja letztendlich ein Kräfteverhältnis, was ziemlich ausgeglichen war gegen Tottenham, weil die natürlich auch mit Kane und Dele Alli zwei entscheidende Spieler gefehlt haben. Aber man sieht einfach bei Tottenham, wenn eine Mannschaft mehrere Jahre unter dem gleichen Trainer ein eingespieltes Team ist, die dann auch noch zu Hause spielen, das hat eine ganz andere Kraft. Also diese Wucht, die in der zweiten Halbzeit in Wembley auf den Platz gebracht haben, von diesen 80.000 nach vorne gesungen, also ich hatte wirklich auf 40 Minuten lang Gänsehaut, weil da wird ja einfach die ganze Zeit gesungen, dann triffst du einfach auf einen Gegner, der ist zwar in Anführungszeichen nur Dritter in England, ja, aber die sind natürlich über Jahre gewachsen, ja, und haben dann eben jemanden wie Vertonghen, der gerade noch im Halbfinale bei der WM stand mit Belgien und so, das sind als einfach, Tottenham ist nicht der Gradmesser. Tottenham ist eine seit Jahren eingespielte Spitzenmannschaft. Da ist der BVB dann in dem Moment eben noch ein Lehrling auf dem Niveau.
Tottenham ist eine Spitzenmannschaft. Da gibt es kein Vertonghen.
Nee, aber es ist doch... wenn wir auf dem Niveau schon angekommen sind...
Du bist so ein bisschen wie so ein Comedy-Navy-Seal. Ja. Kein Karlauer wird allein zurückgelassen.
Ich habe den Schalldämpfer her. So. Ganz genau.
Aber es ist doch, wenn wir auf dem Niveau schon angekommen sind, dann hier wegen dieser englischen Wochen, die wir gerade haben, Schalke, Bayern. Gott,
ich habe das Tor zur Hölle aufgestoßen.
Dann ist das, wenn die Leute immer sagen, ja, die englischen Clubs, die spielen ja in einer ganz anderen Liga. Stimmt.
In der Premier League.
Ja, genau. In der seit 92 und vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren von Mäzenen und einem irrsinnigen TV-Vertrag unglaublich alimentierten Wahnsinnsliga Premier League.
Natürlich, ja, herrlich,
ist
oder?
Das eine andere Liga. Also, das kannst du auch gar nicht vergleichen. Natürlich sind die Bayern nicht Favorit gegen Liverpool. Natürlich ist Dortmund nicht Favorit gegen Tottenham. Das ist einfach ganz anders. Das ist wie, weiß ich gar nicht, Star Wars und Mickey, Star Wars gegen irgendwas anderes. So ist
ja,
so, so
Star Wars gegen was weiß ich hier, Raumpatrouille Orion. Ne? So.
Urion?
Genau.
Oder?
Urion. Ja, das ist genau. Das ist nicht Raumpatrouille Orion, sondern sogar noch das schlechte DDR-Plagiat, was kaum einer kennt. Raumpatrouille Orion. Ja, so war er nämlich. Ja.
Nazi Wars.
Ganz genau. Mit Manfred Krug.
Ich höre hier so gebannt zu und denke immer, wirklich, das ist so, ihr habt so ein Leiden auf so hohem Niveau. Ich musste FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue gucken. Punkt.
Auch ja, so aber geil, ist, ne? sind denn alle verrückt geworden in der zweiten Liga? Will da niemand aufsteigen?
Naja, und nicht nur, also man kann das ja nahtlos anknüpfen, sind denn alle verrückt geworden in der ersten Liga? Will denn niemand nicht absteigen? Also erinnert euch mal, wenn jetzt immer erzählt wird, seit Jahren irgendwie der Abstiegskampf ist die neue Meisterschaft und so weiter und so fort. Da muss man ja mal in diesem Schneckenrennen tatsächlich sagen, wo wir am 21. Spieltag mit Hannover, mit Nürnberg und mit wen haben wir
Stuttgart.
Noch und mit Stuttgart einfach Mannschaften da unten drin haben, die gefühlt seit 10 Spieltagen 13, 14 und 15 Punkte haben. Das hängt natürlich jetzt ein bisschen, logischerweise sind ein paar dazugekommen, aber man hat ja gefühlt irgendwie das Ding, der Wahnsinn ist ja, dass Nürnberg überhaupt noch eine reelle Chance hat, mit 13 Punkten am 21. Spieltag eine reelle Chance hat, 12. nicht abzusteigen.
Wahnsinn.
Nee, jetzt 13 seit gestern, oder?
Also ja, seit 13, gestern sind es 13. Ja. Ja, genauso wie ich natürlich jede Woche aufs Neue erstaunt bin, wenn dann irgendwie einer vom VfL Stuttgart, meistens Vereinsziel, sagt, so, wir sind jetzt auf dem Relegationsplatz, da wollen wir weg. Und du denkst, was, wie, hä? Die sind auf dem Relegationsplatz, wie haben sie das denn? So, weil du ja das Gefühl hast, sie haben ja nicht ein Spiel gewonnen. Ja, also, das ist, es zieht sich.
Ja. Vor allen Dingen, was sowohl in den Interviews bei Hannover als auch bei Stuttgart ist immer die einzige Frage, was zählt denn noch zu ihren Stärken? Eher die Schwächen der Konkurrenz. Also es wird immer nur darauf hingewiesen, die beiden anderen sind ja noch schlechter. Also die einzige Hoffnung und übrigens auch, warum der FC Augsburg noch ein bisschen entspannt sein kann und mit 18 Punkten auf dem 15. Platz steht, nämlich noch überm Strich, ist, weil die drei da unten kompletten Dünnschiss spielen seit Monaten. So wie Thomas Berthold übrigens im Kicker gesagt hat, der gesagt hat, mein Gefühl sagt, auf den Plätzen 15 bis 18 bleibt, wie es jetzt ist. Augsburg rettet sich, Stuttgart geht in die Relegation, Hannover und Nürnberg steigen ab. Und ich glaube, das kann man fast unterschreiben, weil ich bei keinem Verein sehe, dass sich signifikant was ändern wird. Also keiner fängt da jetzt irgendwie eine Serie an und dann bleibt das so. Und das ist dann wirklich auch, das ist ja noch langweiliger, als die Meisterschaft es in den letzten Jahren war.
Die übrigens... Ich denke, da liegt er tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also ich sehe jetzt, ich habe das Gefühl, vielleicht könnte Mainz noch irgendwie noch so ein bisschen da mit reintrudeln. Da habe ich so ein ungutes Gefühl, dass da irgendwie noch was nach unten hingeht. Ansonsten, siehst du, es wird schon genickt. Ich habe endlich mal, das hat fast eine Stunde gedauert, bis ich endlich mal was Vernünftiges gesagt habe. Und
Aber Mainz Mainz, wie soll Mainz denn mit 12 Punkte Vorsprung auf die Relegation?
Ich hatte irgendwie, als ich das Spiel gesehen habe, ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Denk an meine Worte.
Ja. So. Also Mainz ist ja sogar nur 4 Punkte hinter Werder Bremen. Die ja fast, also Mainz ist, also das ist schon interessant.
Werder Wieso Bremen sehe ich die ist 10. denn die ganze Zeit so schlecht?
Werder Bremen ist auf Platz 10 mit 31 Punkten und ist gefühlt und schnuppert gefühlt an der Champions League Qualifikation. Ja. Mainz liegt einen Platz dahinter mit 27 Punkten und ist gefühlt im Abstiegskampf.
Ja, aber das hat die Bundesliga
nämlich der Premier League voraus. Da kann gefühlt jeder jeden schlagen.
Ich sage nur so viel, denk an meine Worte. Mainz rutscht noch unten rein. So, jetzt. So.
Ja. Das Irre ist ja übrigens, und insofern hattest du ja mit deiner Überleitung eben durchaus recht, Lukas, dass das, was in der Bundesliga unten schon grauenvoll ist, setzt sich wie die Untoten. Es ist ein bisschen Walking Dead mäßig in der zweiten Liga. Also die Untoten kommen sozusagen von unten nach oben.
Die Reste Liga.
Die Untoten, die Zombie-Hirsche. Oh nein.
In einer Liga, wo tatsächlich der Hamburger Sportverein, und es geht gar nicht darum, den Hamburger Sportverein zu bashen, sondern der hat nun dummerweise irgendwie diesen Rekord aufgestellt. Am 20. Spieltag hatte noch niemand in der Geschichte der zweiten Liga so wenig Tore geschossen wie der Hamburger Sportverein.
Nicht mal Markus Feinbier?
Es waren, glaube ich, 28 zu dem Zeitpunkt. Okay. Mittlerweile sind es 30.
Ja.
Damals hatte der HSV, glaube ich, weniger Tore geschossen als Córdoba und Terodde zusammen.
Ja.
Also, und das ist natürlich ganz grundsätzlich schon ein bisschen irre, wenn du siehst, der HSV hat 30 Tore geschossen. Union Berlin als Zweiter hat 36 Tore geschossen. Heidenheim 37 Tore. Und zwischendrin sind Paderborn und der 1. FC Köln mit jeweils 53 Toren. Also, es ist ein so derartiges, wirklich schlimmes Schneckenrennen auch oben. Das ist zwar spannend, weil sich tatsächlich ja quasi Woche für Woche ändert.
Ja.
Und im Moment Union Berlin Zweiter ist, dann war es mal der FC St. Pauli, dann war es Köln. Überhaupt schon irgendwie kommt eines Skandales gleich, dass der 1. FC Köln mit dieser Truppe nicht unangefochtener Tabellenführer in der zweiten Liga ist. Also auch da unten großer Wahnsinn.
Wer sorgt fürs nächste Schützenfest?
Ja, Paderborn im Zweifel, da kommen ja irgendwie viele.
Ich glaube, er wollte reimen.
Achso, Anthony Modest, Entschuldigung.
So. Das war ja wirklich die, das war bei irgendwem ja wirklich die Headline, ne? Jetzt wo Martin Schulz auch noch Modest Teil nach Köln gebracht hat, ne? Und sich sozusagen alle seine Schals einmal rumgeknöpert hat, um dann da ins Stadion einzusteigen. Nein, es ist so unfassbar in der zweiten Liga, dass du ja wirklich, dass selbst Holstein Kiel als Siebter, ja, die liegen ja nur 4 Plätze vor Mainz 05. Aber dass ja Holstein Kiel als Siebter mit 36 Punkten nur 4 Punkte hinter dem zweiten Union Berlin. Das ist natürlich genau wieder so spannend. Wir hatten das ja letztes Jahr auch schon mal, wo die zweite Liga vorne so eng zusammenrückte. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, wollen die nicht oder können die alle nicht? Außer dem sehr pragmatisch aufspielenden HSV, der da oben mit 4 Punkten Vorsprung thront. Ich weiß es nicht.
Und der aber eben auch nicht überzeugend spielt, ne? Das kommt ja noch hinzu. Also,
ja gut, das ist ja auch ein Traditionsverein, ne?
Das stimmt.
aber wir müssen, pass auf, wir müssen, bevor wir jetzt in die zweite Liga abgleiten, wenigstens noch, das sind wir ja allen schuldig, wenn wir heute noch rauskommen, heute Abend ist ja dann das große Spiel. Wir müssen ja zumindest nochmal, wie hat der Kicker getitelt, die K-Frage stellen. Klopp oder Kovac und zumindest noch einmal
Kovac. Was zum,
bei mir nicht, wird sie auch nicht ändern. Also, Klopp.
Ist ja auch genau Gasser.
Und es ist übrigens auch
na?
Micky
Beisenherz.
Gnaldo!
Wie konnten wir eigentlich?
Wer hatte uns denn nochmal, genau, was war denn da noch?
Wir sind von einem sehr Freund, ich muss mir das immer aufschreiben, wer uns das schreibt, weil wir natürlich auf Twitter darauf hingewiesen worden sind, wie wir denn nicht. Aber sowas von, also der einfachste Knaller sozusagen,
ja.
Und da habe ich schon Knaller gesagt, ist natürlich Knaller!
Natürlich! So. Wie doof, ne?
Wie doof von
ja,
uns, oder?
Ja, wirklich, manchmal ist man wie vernagelt.
Ab und wen wir auch schon...
Aber seit dem Abgang von Boateng bin ich natürlich auch wie gelähmt, ne?
Aber es ist doch aber jetzt... Also wenn wir schon die K-Frage stellen, Klopp oder Kovac, dann muss man doch sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es ist unfassbar, es ist ein Pokerspiel entstanden, so eine Mischung aus, also letztendlich probiert man dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben, also in den Pressekonferenzen war so ein bisschen die Sache, wer hat jetzt eigentlich die Favoritenrolle? Ja, also man weiß ja, die Bayern können es gerade nicht, wenn die sagen, wir sind der Favorit in Liverpool, dann wird es richtig arg. Aber es ist natürlich auch, Klopp fühlt sich ja am wohlsten, so war es ja gegen Guardiola letzte Saison auch, dass er sagt, die anderen sind stärker. Und Klopp hat bei der Pressekonferenz total verargumentiert, also hat eine ganz wunderbare Schleife gebunden und hat am Ende dann gesagt, die Bayern sind klarer Favorit in dem Spiel. Ja? Und das ist natürlich die entscheidende Frage. Gibt es in diesem Spiel keinen Favoriten oder sind alle Trainer schlau? Also es ist ja wirklich ganz interessant zu schauen, weil die Bayern können den Anspruch nicht haben, weil sie einfach defensiv viel zu anfällig sind, wer das Spiel gegen Augsburg gesehen hat. Also wenn du da in der ersten Minute dich von Philipp Max überlaufen lässt und wenn es dann auch, wenn dieses Augsburg ja den Bayern so gefährlich wird, was können dann diese Liverpooler? Weil ich weiß nicht, ob das schon mal jemand geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand geschrieben hat. Aber das ist eine ganz andere Offensive als bei Augsburg, bei Liverpool, mit Mané, Firmino und Salah. Aber es ist so interessant, weil Klopp wirklich sagt, wir können nicht der Favorit sein, wir sind viel zu anfällig hinten, weil natürlich die gesamte Innenverteidigung fehlt. Bei den Bayern aber auch. Die steht zwar auf dem Platz, aber irgendwie fehlt sie trotzdem. Also das ist mal die Frage. Wie seht ihr das denn? Also
na, dann würde ich, wenn wir jetzt die Abwehrreihen mal beide als entweder als anfällig oder dezimiert oder einfach dezimiert, weil anfällig oder umgekehrt bezeichnet, dann würde ich mich auf die Offensivreihen stürzen. Und da würde ich sagen, da hat Liverpool dann doch schon eindeutig einen Vorteil. Also ich würde nicht den Fehler machen, die Bayern jetzt irgendwie zu totalen Versagern runtersprechen, denn natürlich sind die speziell auf internationalem Level immer noch sehr gefährlich, aber wenn man sich für einen Verein entscheiden sollte, weil die Mannschaft einfach besser besetzt ist, würde ich mich da ganz klar für Liverpool entscheiden. Ich glaube, die haben einfach das wesentlich gefährlichere Sturmtrio. Und, mindestens Trio.
Pass auf, dann schenke ich dir noch zu Sadio Mané die Überschrift des Kicker.
Money for nothing.
Weil er aus Salzburg damals nach Southampton gegangen ist. Und dann, also er ist ja in Salzburg quasi gereift zum Top-Spieler.
Ja, was für ein Satz.
Pass auf, Überschrift. Reds Bull. Wegen den Reds.
Er braucht einen Moment. Der wird ja, je länger man darüber nachdenkt, wird er ja tatsächlich so einen Hauch besser, als er am Anfang sich anfühlt. Das ist also genau das Gegenteil von den Gags, die wir immer machen. Da lacht man irgendwie, weil man das Gefühl hat, das sollte wohl ein Witz sein. Und je länger man darüber nachdenkt, desto dümmer wird es. Ne?
Ich glaube übrigens, 1-0 macht Mohamed Knaller! Aber jetzt mal zurückkommt.
Ich bin jetzt zwei Minuten weg.
Natürlich bist du.
Omelette ruft.
Pass auf. Ja. Also, Micky, vier Minuten sind es noch. Ich habe auf die Uhr geguckt. Vier Minuten hast du noch.
Vier Minuten.
Ja, komm, okay, mach was Interessantes.
Micky, geh jetzt. Ich wäre nicht böse.
Ich habe ja nach dem 3-0 von Tottenham gegen Borussia Dortmund. Ja. Leicht ironisch bin dafür angeschrieben worden, wie man eine so bescheuerte Umfrage machen kann. Es war natürlich überraschenderweise, wie bei uns relativ häufig, ein bisschen auch ironisch gemeint, weil ich nämlich nach dem Spiel gefragt habe, findet das Viertelfinale der Champions League jetzt ohne deutsche Beteiligung statt?
Ja.
Worauf dann gesagt wurde, wieso, die Bayern haben doch noch nicht gespielt und wie kann man so eine blöde Umfrage da reinpacken? Also es war Ironie, aber immerhin...
Kommt dem Netz ja immer besonders gut, weiß man.
Ironie funktioniert.
Stehen die richtig drauf.
Aber immerhin 68% unserer geneigten MML-Hörer glauben tatsächlich, Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung heißt also Schalke keine Chance gegen City, aber eben auch die Bayern keine Chance, also beziehungsweise auf jeden Fall eine Niederlage gegen Liverpool.
Die Umfrage hat ergeben, Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung, B, nie wieder Tuku im Tatort, wo du sagst, Moment mal, was ist denn aus dem Ruder gelaufen?
Es ist natürlich totaler Unsinn, weil das Viertelfinale hat natürlich eine deutsche Beteiligung. Einmal werden Sané und Gündogan im Viertelfinale auflaufen
und
Jürgen Klopp wird auch im Viertelfinale sein. Also ist doch durchaus eine deutsche Beteiligung abzusehen.
Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig.
Was ich übrigens an den Bayern wirklich bewundere.
Ja.
Das ist ja auch jetzt in dieser Situation, oder möglicherweise sieht man daran auch den Unterschied zwischen Borussia Dortmund, einer Mannschaft im Aufbau, und den FC Bayern, einer Mannschaft, die im Grunde genommen seit Einführung der Bundesliga, waren sie noch nicht ganz dabei, aber seit sie in der Bundesliga sind, einfach eine wie selbstverständliche Dominanz ausstrahlen, eine wie selbstverständliche Sicherheit ausstrahlen und eine auch nach draußen hin wie selbstverständliche Möglichkeit ausstrahlen, dass zwar Liverpool deutlich stärker besetzt ist, also ich möchte mal sagen, um Längen stärker besetzt ist, aber du auch gar nicht so das Ding hast, dass du denkst, naja, die sind total chancenlos, die werden untergehen. Das wird so sein wie einst gegen Barcelona, wo sie, glaube ich, 4 und 5-0 verloren haben in der Champions League. Sondern irgendwie hat man ja das Gefühl, auf der einen Seite, ach, Überraschung in Liverpool, warum eigentlich nicht? Ist ja immerhin der FC Bayern. Und du hast natürlich immer noch das Ding, dass du sagst, ja komm, siehste, jetzt wird Bayern Meister. Nur noch drei Punkte ist Dortmund vorne, jetzt wird Bayern Meister.
So, den Satz will ich nicht hören in meinem Podcast. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich reg mich nur ein bisschen auf, weil ich muss ja dieses Omelette essen.
Aber irgendwann komme ich mal mit.
Ich wasche und putze in diesem Laden und versuche so ein bisschen die Gage aufzubessern, weil ja hier bei diesem ganzen Scheiß-Podcast kommt da nichts mehr rum.
Ja, sagst also,
du meine Lebenshaltungskosten?
Ja, entschuldige.
Ich habe doch die Fliegerstaffel von Friedrich Merz übernommen.
Dieses Gerolsteiner Medium.
Das sind ja ganz billige Maschinen. Das sind ja quasi der Hyundai Atos der Lüfte, die Dinger, die er da hat.
Ja.
Gehobene Mittelschicht, die lachen mich tot. Scheiße.
Jetzt können wir diesen Podcast mal endlich auf das Niveau heben, was er verdient hat. Ich habe mich ja noch mal ein bisschen schlau gemacht, ne?
Na?
Also jetzt, wo der Pöbel ausgeflogen ist. Zum einen, sehr interessant, Virgil van Dijk fällt ja aus und Dejan Lovren ist noch nicht sicher, ob er spielen kann. Das ist ja interessant. Die größte Hoffnung für die Defensive ist jetzt Joel Matip.
Mhm.
Früher Schalke 04. Und da siehst
FC Ingolstadt.
Auch, du kannst. Nein, das ist der Bruder.
Nein. FC Ingolstadt.
Ja, okay.
Nein.
Du machst mich verrückt. Also, es ist doch interessant, dass egal wie gut du deinen Kader aufstellen kannst und egal wie viele 100 Millionen du reinschickst, am Ende, und das ist eben auch, was Dortmund passiert ist, wenn ein Reus und Alcacer ausfallen, die kannst du kaum ersetzen. Wenn bei Liverpool die Innenverteidigung ausfällt, dann muss es halt der im Moment etatmäßige Innenverteidiger Nummer 4 richten, nämlich Joel Matip, den Klopp ja sehr schätzt. Es war ja sein zweiter Transfer 2016, als er
vom FC Ingolstadt.
Genau, vom FC Ingolstadt, damals geholt. Zusammen übrigens mit dem viel talentierteren Chami-Bruder, nämlich Joel Chami. Auch noch, das ist eine kleine Geschichte, ja. Insider für alle Berliner. Aber pass auf, also auch das wird sich, und ich glaube, dass das Spiel deswegen, natürlich hat Micky recht, in der Offensive entschieden wird, weil beide, also die Bayern einfach, weil deren Innenverteidigung im Moment nicht besser ist und Klopp, weil er nicht die Innenverteidiger hat, mit denen er gerne spielen will. Aber ich muss dir noch eines sagen und das war mein Gedanke, den ich noch mitnehme aus dieser Champions League Woche. Die Bayern müssen in Anbetracht dessen, was gerade passiert, sehnsüchtig nach Manchester geguckt haben, was der Tuchel mit PSG gespielt hat. Gegen dieses eigentlich ja vor dem Spiel auch von einigen Experten hochgejatzte Manchester United unter Solskjaer. Das war unfassbar. Das haben nicht die Spieler gewonnen, dieses Spiel. Das hat Thomas Tuchel gewonnen. Und ich glaube, dass die Bayern insgeheim nach diesem Spieltag nochmal gekotzt haben, dass sie Thomas haben jetzt auf der Bank. Weil das macht dann in diesen engen Spielen den Unterschied. Es ist in diesem Fall der Trainer.
Ich glaube, der Satz war, dass sie gekotzt haben, dass sie, du warst bei Thomas Tuchel nicht mehr zu hören. Also, dass sie gekotzt haben.
Ich höre euch sowieso nicht. Nein, ich sage, habt ihr gar nichts verstanden? Dann können wir auch.
Doch, nein. Achso. Nein, jetzt sei doch nicht sofort wieder beleidigt. Mann, du bist doch nicht beleidigt, aber die Technik,
ich höre euch. Pass auf, ich höre euch seit einer Stunde abgehackt und ich habe mich nicht beschwert. Ich setze mir hier alles zusammen. Ich stenografiere das mit und lasse mir das übersetzen und so, damit ich am Ende noch halbwegs weiß, worüber ihr sprecht. Ja? Ich weiß nicht mal, ob Micky den Basler gemacht hat heute. Ja.
Na, hat er ich den überhaupt schon mal gemacht?
Ich weiß es nicht. Nein, aber es ist doch so, dass
die Bayern du hast völlig recht. Ja.
Dass die Bayern sehnsüchtig nach Manchester geguckt haben werden, um zu sagen, das ist wirklich der Trainer, den wir nicht verpflichtet haben. Sind wir eigentlich dämlich? Also, weil das, was Tuchel da. Also, Tuchel, das hat mich noch mehr beeindruckt als dieses 3-0 von Tottenham in Wembley gegen Dortmund. Dieses 2-0 bei der Personallage. Mit dieser eigentlich völlig in einer völligen Unwucht zusammengestellten Mannschaft, als wäre Reschke Kaderplaner in Paris gewesen, ja. Da dann so rauszugehen aus diesem Spiel mit 2-0, das war schon aller Ehren wert und da muss ich auch echt meinen nicht vorhandenen Hut ziehen vor Thomas Tuchel. Und das wollte ich
und das sind
als letzten Gedanken.
Völlig richtig und das ist möglicherweise auch das Einzige, was man dem FC Bayern wirklich vorwerfen kann, ist, dass man im Grunde genommen zu lange eigentlich die erfolgreichen Zeiten festhalten wollte, eben auf dem Zenit des Erfolges den Umbruch eben nicht eingeleitet hat. Und da gibt es ja auch viele Geschichten, die darüber in dieser Woche geschrieben worden sind, wo insbesondere auch eben Transferpolitik von Liverpool mit der von Bayern München verglichen worden ist. Das ist ehrlicherweise irgendwie so ein bisschen schade, dass man eher versucht hat, die Uhr anzuhalten und eben, ja, quasi ein bisschen nostalgisch zu sein, als in die Zukunft gerichtet zu sein, weil man eben jetzt dummerweise insbesondere gegen englische Vereine sehr, sehr weit hinten ist. Man wird heute Abend sehen, wie weit hinten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das jemals nochmal aufzuholen ist.
Ich kann dir einen sagen, der als Gewinner rausgeht, so oder so. Didi Hamann. Didi Hamann, habe ich im Moment das Gefühl, wenn ich Sky anmache, hat den Sender komplett übernommen. Das ist natürlich das Spiel, das hat er sich selbst als Losfee zugelost, um über seine beiden Vereine sprechen zu können. Also Didi Hamann, mark my words, ist der große Gewinner dieser Woche, egal wie es ausgeht, weil natürlich er der einzig ultimative Experte ist. Er hat nicht viele Freunde in diesem Sender, aber er ist auf jeden Fall das Gesicht dieses Spieltags.
Und er kommt auf jeden Fall eine Runde weiter.
Ja, genau. So, und bevor ich jetzt gar nicht mehr verstehe, was du sagst, weil die Verbindung gerade wahrscheinlich von Micky absichtlich torpediert wurde, verabschiede ich mich jetzt.
Da ist er. Ins Bett. Jetzt ist aber Schluss.
So, wir machen das jetzt wie bei Pusteblume damals, ne? So, jetzt aber ausschalten.
Kannst mal sehen, Mike Nöcker ist fast 70. Bei ihm erinnert sich noch an die Sendung Pusteblume. Das war ja noch lange bevor die Löwenzahn hing. Da kannst du mal sehen. 1000 Jahre.
Tschüss.
So, ihr geht jetzt schlafen.
Ja. So. Tschüss.